Om Niyamatsara Yasuchaye Yasyaham Priyasam Priyaha. Übersetzung. Also im Text, den wir gerade gelesen hatten, wurde gesagt, was für Eigenschaften ein Devotee entwickeln sollte, damit er spirituelle Unterweisung bekommt. Es wurde gesagt, er sollte den spirituellen Meister achten, er sollte ohne Neid sein, er sollte allen Lebewesen freundlich gesonnen sein und er sollte begierig sein, Dienst mit Glauben und Aufrichtigkeit zu leisten. Also Achtung, frei sein von Neid, das freundlich gesonnene Sein aller Lebewesen und die Begierigkeit, Dienst mit Glauben und Aufrichtigkeit zu leisten. Ein sehr schöner Ding. Kann man sich jetzt auf den Zettel schreiben. Und jetzt wird gesagt, nochmal eine Eigenschaft geben. Bahirjata vidragaya shantachitaya diyatam niyamatsaraya shuchaye yasyaham priyasam priyaha. Übersetzung. Diese Unterweisung soll vom spirituellen Meister jenen gegeben werden, die die höchste Persönlichkeit Gottes lieber haben als alles andere, die niemand beneiden, die vollständig gereinigt sind und die sich von allem, was sich außerhalb des Krishna-Bewusstseins befindet, losgelöst haben. Erläuterung. Am Anfang kann niemand auf die höchste Stufe hingebungsvollen Dienstes erhoben werden. Hier ist mit Bhakta jemand gemeint, der nicht zögert, den Erneuerungsvorgang, ein Bhakta zu werden, anzunehmen. Um ein Geweihter des Herrn zu werden, muss man einen spirituellen Meister annehmen und ihn fragen, wie man im hingebungsvollen Dienst fortschreiten kann. Einem Gottgeweihten zu dienen, der den heiligen Namen nach einer bestimmten Zählmethode zu chanten, einem Gottgeweihten zu dienen, den heiligen Namen nach einer bestimmten Zählmethode zu chanten, die Bildgestalt Gottes zu verehren, das Srimad Bhagavatam oder die Bhagavad Gita von einer verwirklichten Seele zu hören und an einem heiligen Ort zu leben, wo hingebungsvoller Dienst nicht gestört wird, sind die ersten von 64 hingebungsvollen Tätigkeiten, durch die man im hingebungsvollen Dienst Fortschritte macht. Jemand, der diese fünf Haupttätigkeiten angenommen hat, wird als Gottgeweihter bezeichnet. Man muss bereit sein, dem spirituellen Meister die notwendige Achtung und Ehre darzubringen. Man soll seine Gottbrüder nicht unnötig beneiden. Im Gegenteil, wenn ein Gottbruder erleuchteter und im Krishna-Bewusstsein fortgeschrittener ist, soll man ihn als dem spirituellen Meister fast ebenbürtig betrachten. Und man soll glücklich sein, dass solche Gottbrüder im Krishna-Bewusstsein fortschreiten. Ein Gottgeweihter soll der allgemeinen Öffentlichkeit immer sehr gütig gesinnt sein, indem er Krishna-Bewusstsein lehrt, denn das ist die einzige Lösung, wie man aus der Gewalt Mayas herausgelangen kann. Das ist wirklich humanitäre Arbeit, denn das ist der Weg, den anderen Menschen, die es sehr dringend brauchen, Barmherzigkeit zu zeigen. Mit dem Wort Shushushabirataya ist jemand gemeint, der vertrauensvoll dem spirituellen Meister dient. Man soll dem spirituellen Meister persönlichen Dienst leisten und alle möglichen Annehmlichkeiten bereiten. Mein Gottgeweihter, der dies tut, ist ebenfalls ein echter Kandidat, diese Unterweisung anzunehmen. Das Wort Bahirjata Vilagaya bezeichnet jemand, der von äußeren und inneren materiellen Neigungen Loslösung entwickelt hat Nicht nur ist er von Tätigkeiten, die nicht mit Krishna-Bewusstsein verbunden sind, losgelöst, sondern er soll auch innerlich dem materiellen Leben abgeneigt sein. Ein solcher Mensch muss frei von Neid sein und immer an das Wohl aller Lebewesen denken. Nicht nur der Menschen, sondern auch von Lebewesen, die nicht Menschen sind. Das Wort Shuchaye bezeichnet jemand, der sowohl innerlich als auch äußerlich gereinigt ist. Um tatsächlich äußerlich und innerlich gereinigt zu werden, soll man den heiligen Namen des Herrn, Hare Krishna oder Vishnu, ständig chanten. Das Wort Dhyatam bedeutet, dass Wissen und Krishna-Bewusstsein von dem spirituellen Meister angeboten werden soll. Der spirituelle Meister darf keinen Schüler annehmen, der nicht qualifiziert ist. Er soll aus seiner Tätigkeit keinen Beruf machen und Schüler annehmen, um finanzielle Vorteile zu bekommen. Der echte spirituelle Meister muss die echten Eigenschaften von jemand sehen, den er einweihen will. Ein unwürdiger Mensch soll nicht eingeweiht werden. Der spirituelle Meister soll seinen Schüler so schulen, dass in Zukunft nur die höchste Persönlichkeit Gottes das liebste Ziel seines Lebens sein wird. In diesen beiden Versen sind die Eigenschaften eines Gottgeweihten ausführlich erklärt. Jemand, der alle diese Eigenschaften, die in diesen Versen aufgeführt sind, tatsächlich entwickelt hat, hat bereits die Stellung eines Gottgeweihten erreicht. Wenn man diese Eigenschaften noch nicht entwickelt hat, muss man alle diese Bedingungen noch erfüllen, um ein vollkommener Gottgeweihter zu werden. Unglaubliche Verse, nicht? Das tut man bei der Lektüre des Bhagavatams öfter so, dass man plötzlich auf etwas stößt, was einem bisher einfach entgangen ist. Ich würde euch die Verse gerne noch einmal vorlesen. Unterweisung soll dem gläubigen Gottgeweihten gegeben werden, der den spirituellen Meister achtet, der nicht neidisch, der allen Arten von Lebewesen freundlich gesinnt und der begierig ist, Dienst mit Glauben und Aufrichtigkeit zu leisten. Diese Unterweisung soll vom spirituellen Meister jenen gegeben werden, die die höchste Persönlichkeit Gottes lieber haben als alles andere, die niemanden beneiden, die vollständig gereinigt sind und die sich von allem, was sich außerhalb des Krishna-Bewusstseins befindet, losgelöst haben.
Leben, dass man liest in den Büchern und man hat das Gefühl,
Es geht nicht bis zum Herz durch. Kennt ihr, man liest und man, klar ist es interessant und klar ist es die absolute Wahrheit, aber es erreicht einen nicht, es spricht nicht zu einem, es versorgt einen nicht mit der nötigen Energie, die eben nötig wäre für die Ausübung des Beurteilenlebens. Während dann, wenn wir mit einem spirituellen, unserem spirituellen Meister zusammenkommen und von ihm plötzlich Hinweise kriegen, wie wir unser Leben verändern können und auch eine höhere spirituelle Ebene bringen können, dann spüren wir plötzlich ein Feuer in uns, eine gewisse Aufregung, könnte man sagen, die uns aufs Neue wieder motiviert und aufs Neue wieder inspiriert und aufs Neue wieder befähigt, eigentlich spirituelles Leben auszuüben. So, heute nun möchte ich über die wichtigste Unterweisung von Srila Prabhupada sprechen, der als der Begründer unserer Bewegung auch in gewisser Weise der spirituelle Meister von uns allen ist. Man nennt ihn den Shiksha Guru, auch wenn die meisten von uns die Einweihung von Schülern von Srila Prabhupada erhalten haben, ist es doch so, dass Srila Prabhupada auch für uns, die wir vielleicht nicht seine direkten Schüler sind, eine ganz wichtige Position einnimmt, nämlich als derjenige, der uns die Unterweisung gibt, die wir eben benötigen, um zurück nach Hause, zurück zu Krishna zu gehen. Unser eigener spiritueller Meister lenkt diese Unterweisung an uns weiter und sorgt dafür, dass wir sie auch ausüben können. Aber das Lehrmaterial, also der Grundstock von der Unterweisung, ist von Srila Prabhupada gegeben worden. Nun sagte Prabhupada einmal von sich selber, dass die wichtigsten von den Unterweisungen, die er gibt, die Unterweisung sei, dass ein Devoti sich bemühen sollte, den heiligen Namen des Herrn mit der vorgeschriebenen Anzahl von Runden zu chanten, und zwar ohne Vergehen. Also chant your rounds without offenses ist die wichtigste Unterweisung, des von Srila Prabhupada hier gibt. Und in dieser Unterweisung liegt, wie soll ich mich ausdrücken, das ganze Geheimnis des Krishna-Bewusstseins. Einmal kam ein Mann zu Prabhupada und sagte immer wieder, was soll ich mit meinem Geist machen, was soll ich mit meinem Geist machen? Und plötzlich fing Prabhupada an, diese Unterweisung zu geben, die so charakteristisch für ihn ist. Er sagte, bitte chante diesen Hare Krishna Mahamantra. Ich habe keine andere Erklärung. Ich habe keine andere Antwort. In dieser eine Unterweisung jedoch, chante den Hare Krishna Mahamantra, liegt, wie wir in der Folge dieser Vorlesung sehen wollen, eine so große Kraft und eine so große Bedeutsamkeit, weil in dem Hare Krishna Mahamantra uns eine Inkarnation Gottes begegnet. Es gibt viele Inkarnationen Gottes. Im Kali Yuga erscheint Chaitanya Mahaprabhu als eine verdeckte Inkarnation. Aber im Kali Yuga erscheint Krishna immer wieder in der Inkarnation seines heiligen Namens. Das ist ein Avatar. Der Name Avatar. Jemand, der von der spirituellen auf die materielle Ebene steigt. Ich habe euch hier ein Vers rausgeschrieben. Kali Kali Nam Rupa Krishna Avatar. Name heute Heuer Salavatja Nishtala. In diesem Zeitalter des Kalis ist der heilige Name des Herrn, der Hare Krishna Mahamantra, die Inkarnation von Lord Krishna. Einfach dadurch, dass jemand den heiligen Namen chantet, hat er ganz direkt Gemeinschaft mit dem Herrn. Jeder, der das tut, wird mit Sicherheit Also in Krishnas, in Prabhupadas Unterweisung, ich habe keine andere Erklärung, ich habe keine andere Antwort, ist bereits alle möglichen Antworten schon enthalten, denn Prabhupada hat durch diese Unterweisung uns verbunden mit Krishna, mit Gott selber, der absoluten Wahrheit, wenn ihr so wollt. Das heißt, das, was im anderen Zeitalter durch mühsame spirituelle Wege erreicht wurde, wird in diesem Zeitalter einfach durch Chanten erreicht. Ich möchte das ein bisschen ausführen. Im Satya Yuga war der Vorgang Meditation, um Gottes Erkenntnis zu erlangen. Im Kali Yuga ist es das Chanten der heiligen Namen. Im Treta Yuga bestand das Erreichen von Gott darin, dass man komplizierteste Yagyas oder Opferausübungen ausführte. Ein solches Opfer würde nach heutigem Maßstab 200 Millionen Dollar kosten. Die waren so teuer, da ging es um Gold und Silber, die geopfert wurden in Opferfeuer mit also unglaublich komplizierten Ingredienzien und so weiter. Das gleiche Ergebnis, nämlich die Befreiung vom materiellen Dasein und Verbindung mit dem Höchsten, wird im Kali-Yuga durch Chanten erreicht. Das, was im Dwapara-Yuga durch Tempelverehrung erreicht wurde, gewaltige, kolossale Tempel gebaut wurden mit Altären aus getriebenen Gold und Silber, nicht? Das wird in diesem Zeitalter durch das Chanten erreicht. So wichtig ist das Chanten. Es heißt, dass das Kali-Yuga, also das ist ja, das Chanten ist relativ einfach und unaufwendig im Vergleich dazu. Da brauchen wir nicht erstmal ein Jahr zu organisieren, bis man die Bestandteile eines Yagyas, eines vedischen Yagyas hat. Da brauchen wir nicht erst für 20 Jahre immense Bauvorhaben zu machen, um die geeigneten Tempel zu bauen. Man setzt sich einfach hin und chantet. Also einfacher geht es kaum noch. Nicht? Deswegen, weil es so einfach ist, dieser Vorgang der Gottesverwirklichung, hat der weise Kalabhajana Muni gesagt, das Kali-Yuga ist mies in jeder Hinsicht. Das ist absolut das miese Zeitalter. Allerdings gibt es eine einzige gute Sache. Das ist also nicht die Bildzeitung oder Fernsehen oder Filme und so weiter. Nein, die wirklich eine gute Sache ist, dass du einfach durch Chanten Krishna erreichen kannst. Und deswegen für diese eine Eigenschaft preisen die Weisen das Kali Yuga. Die sagen, toll, das Kali Yuga mit dem ganzen Mist. Dieser Mist ist zwar nicht toll, aber das Kali Yuga ist toll, denn man kann in ihm einfach durch diesen unaufwendigen Vorgang des Chantens Krishnas Lotusfüße erreichen. Super Zeitalter für Selbstverwirklichung. Versteht ihr die Logik? So. Im Kali-Yuga nun lasst uns ein bisschen über das Chanten uns Gedanken machen. Es heißt, dass selbst ein Chanten, das noch, wie soll ich mich ausdrücken, wo der Devotee nur versucht, die Vergehen zu vermeiden beim Chanten des Hare Krishna Mahamantras, schon ausreicht, um ein sehr hohes spirituelle Segnung dem Chanten zu geben. Ich glaube, wir alle, wenn wir uns diese Vorlesung so überlegen und nachdenken müssen, sehen, dass unser Chanten noch nicht ideal ist. Wer hat das Gefühl, sein Chanten ist bereits ideal? Da lacht man. Das ist so eindeutig, dass wir noch das verbessern können, dass wir dass keine Diskussion darüber nötig. Nee. Nun, auch dieses noch nicht ganz ideale Chanten, es wird so genannt wie die Dämmerung des Chantens, also noch nicht das volle Licht des Chantens, kann einen Menschen bereits von den materiellen Dasein befreien und auf die spirituelle Ebene Stufe erheben. Es heißt, nur was ist nötig, um auf die spirituelle Ebene zu kommen? Du musst aufhören, sinnvoll zu handeln. Wenn du auf der spirituellen Ebene sein willst, aber weiterhin Fleisch isst und Huhu-Aktivitäten hast, wollen wir das mal so zusammenfassen, dann ist es, dann ist man auf der materiellen Ebene. Man ist nicht wirklich im spirituellen Leben verankert, sondern ist einfach auf der materiellen Ebene noch verankert. Nun, auch das Chanten, was noch Namabhasa ist, ich habe das erklärt, was Namabhasa ist, nützt schon insofern, als dass es einen befreit von sündhaften Reaktionen. Selbst das Namabhasa-Chanten kann einen von schlechten Karma befreien, mit anderen Worten, sodass man frei und ungehemmt auf der spirituellen Ebene Fortschritte machen kann. Es wird einen Vergleich gegeben. Genauso wie das Aufgehen der Sonne am Horizont, noch nicht das volle Sichtbarwerden der Sonne, sondern einfach nur, dass sie zaghaft ihren Scheitel über die Horizontebene tut. Ne? Schon diese Morgendämmerung reicht aus, um die Dunkelheit zu vertreiben. Genauso kann das Chanten auf einer beginnenden Stufe, wo man also nur sich bemüht, die Vergehen zu vermeiden, schon die ganzen sündhaften Reaktionen vertreiben. Krishna. Zum Beispiel Krankheit ist auch eine sündhafte Reaktion. Wisst ihr, dass Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur den Anhängern oder den Mitgliedern seiner Mat verboten hat, Ärzte aufzusuchen? Warum? Weil er das Vertrauen hatte, wenn man richtig chantet, geht das Karma der Krankheit weg. Und es funktioniert. Der beste Doktor sozusagen. Nicht? Weil das Chanten alleine eben diese Kraft hat, das Karma zu tun. Ein Doktor kann euch nicht mit Simsalabim und Salbe auf den Hintern streichen und so weiter, kann euch nicht durch diese Methoden euer Karma wegnehmen. Das merken es vielleicht. Manche von uns haben in ihrem Leben mal Arzt auf Arzt aufgesucht für ein bestimmtes Problemchen, nicht? Oder Problem, physisches Problem. Und man merkt einfach, wenn man zu diesen Ärzten kommt, die können einem nicht das Karma nehmen. Ich hatte neulich so einen Fall, wo mein Arzt mich da auch beraten hatte. Da hat er gesagt, man könnte es operieren. Und ich merkte plötzlich, ich habe kein Vertrauen in den. Weil er kann eigentlich das Karma nehmen. Vielleicht steckt er da seine glühenheißen Messer, nicht in, wo immer das ist, hier rein. Und es wird noch schlimmer. Oder es bleibt so schlimm. Der Schmerz. So. Ein gutes Beispiel, also sagen wir, das ist ein Riesenthema, was ich eben angeschnitten habe. Die Unpersönlichkeitsanhänger, die Brahmavadis, versuchen so viele Strapazen auf sich zu nehmen, so stark zu meditieren. Manchmal gehen die im kalten Winter, stellt euch das nochmal vor, bis zum Hals in kaltes Wasser, nur um zu verstehen, ich bin nicht dieser Body. Nicht? Und machen so viel. Aber auch die können nicht ihr Prarabdha Karma, ihr Karma, an dem sie leiden, wegnehmen dadurch. Doch wenn der Heilige Name nur auf den Zungen von jemandem entsteht, wenn er da erscheint, wie die aufgehende Sonne, nimmt er das Karma schon weg. Arbeitet an dem Karma. Wenn man bemüht, ohne Vergehen zu schauen. Das muss immer dazu gesagt werden. So, nun möchte ich denken, dass Sachidananda Swami, was du jetzt gesagt hast, ist ein bisschen stark. Wir können deinen Enthusiasmus für den Heiligen Namen teilen. Wir selber chanten auch. Aber ja, Parabdha Karma das, was wir als Karma, dem wir leiden, ist, dass weggehen soll. Tut mir leid, das glauben wir nicht. Das glauben wir nicht. Aber trotzdem, wir schätzen deine Bemühung zu predigen zu uns. Nun, das Beispiel, was in den Schriften gegeben wird, weil das eben, es ist ein starkes Thema, ich gebe es zu, ist Ajamil. Ajamil lag auf seinem Todesbett. Der war am Abkratzen, wie man in Wiesbaden sagt. Das ging zur Substanz. Der war im Todeskampf schon. Plötzlich fängt er an, den heiligen Namen zu chanten. Er weinte damit seinen Sohn, der vor ihm spielte und den er durch einen besonderen Umstand Narayan genannt hatte. Es war eigentlich seine Frau, die den Sohn Narayan genannt hatte. Nun, es ist ein Name von Krishna. Nun, in dem Augenblick, als er diesen Namen chantete, war er in einem unglaublichen Drangsal. Er war in seinem Todeskampf. Ich weiß nicht, ob ihr euch ja noch erinnern kann vom letzten Mal. Das ist heavy, der Todeskampf. Und dann kamen zu dieser Zeit auch noch die drei Yamadutas, entstellte Monster, die ihn aus dem Körper herausziehen wollten, die Sendboten des Todes. So, er rief völlig schockiert, Nalaya. Und in dieser Situation sah er plötzlich, wie vier leuchtende Persönlichkeiten um sein Todesbett standen. Den Yamaduta sagen, weg, ihr habt hier nichts zu suchen. Und ihn mit dieser Ausstrahlung, die sie hatten, unglaublich auf eine Ebene auch umhängt. King ist total spirituell danach. Er war nämlich in der Gemeinschaft von den Vishnu-Dutas, den Sendboten Vishnus gewesen. Das Leben kam zurück in seinen Körper. Er ging nach Haridwar, praktizierte dort ernsthaft spirituelles Leben und wurde dann von den Vishnu-Dutas aufs zweite Mal besucht und nach Hause zurück zu Gott gebracht. Der hatte also das Karma zu sterben. Ich weiß nicht genau, was es war, Debilitis oder vielleicht einfach dieses Auslaufen der Sterbezeit. Der war im Todeskampf. Das war schon alles, man sagt dazu, die Auflösungsprozesse des Körpers waren bereits eingeleitet. Der Startschuss war gegeben worden. Goodbye, Ajamil. Und dieses Karma wurde aufgelöst, indem ihm nochmal ein Leben gegeben wurde. Das ist das Beispiel dafür, was zeigen sollte, das zeigen soll, wie man den heiligen Namen, wie das Chanten des heiligen Namens, auch wenn es auf der Nama-Vasa-Stufe getan wird, alle möglichen Ergebnisse bringt. Ich will euch ganz kurz mal sagen, was das ist vielleicht ein bisschen zu technisch für euch. Okay. So, das Chanten des heiligen Namens sollte, darauf wird Wert gelegt, laut gechantet werden. In Indien, Umesh wird das wissen, sagen viele Leute, man darf den heiligen Namen, man soll ihn nicht laut aussprechen, sondern in Upamangsa, im Geiste. Nicht? Doch, wir hören aus dem Bhagavad Purana, dass das Chanten des heiligen Namens durchaus laut gechantet werden sollte. Hier ist ein Beispiel von Narada Muni, nachdem er eingeweiht wurde. Somit begann ich, die heiligen Namen und den Ruhm des Herrn zu chanten, indem ich es immer wieder wiederholte, und ignorierte alle Formalitäten der materiellen Welt. Er chantete also laut. Man chantet normalerweise nicht so, wenn man jetzt, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, das ist ein Ignorier der Formalitäten der materiellen Welt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehabt habt. Ich weiß doch, wenn wir in Hamburg mit noch nicht unsere Runden fertig hatten und mit dem Zuge der S-Bahn zu Harinam gegangen sind, da saßen die Bodhisattva auf den Bänken. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Und die Münchner waren so pickfeine Hamburger mit Hanseaten stolz daneben und da ging der Mutter vor Fried. Das war eine ignorierende Formalität in der materiellen Welt. Wenn Narada Muni sagt, er chantete auch laut den heiligen Namen, indem er die Formalitäten der materiellen Welt ignorierte. Nicht? Oder wir, wenn wir auf die Straße gehen, dann singen wir und sind nicht schüchtern, Olli. Nicht? Stehen dazu, nicht, dass wir devotig sind. Ja. Solches Chanten und sich erinnern an die transzendentalen Spiele des Herrn sind voller Segen. Indem ich das machte, reiste ich über die ganze Erde, völlig zufrieden in mir, demütig und ohne Neid. Das ist Narada Munis Bericht. Nun, Sri Chaitanya Mahaprabhu chantete auch den Hare Krishna Mahamantra, und zwar in einer lauten Stimme. Seine Hand, von der eine göttliche Ausstrahlung ausging, hat die Beads genommen, da erzählt. Actually, es wird berichtet, dass er nicht, Chaitanya Mahaprabhu hat wohl auch Beads gehabt, aber sehr oft chantete er so. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Zählte so sein. So mit der rechten Hand, 10, manche, mit der linken, ein einfältiges, einmal 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 und dann noch 8. Eine Runde. So zählst du immer, aber mit den Fingern. Noch einfacher, ohne Beutel. Wir zählen mit Beats. Das ist ein Zählsystem, nicht? Es geht da um das Zählen. Sri Chaitanya Mahaprabhu chantet den Mahamantra in lauter Stimme. Der heilige Name tanzt auf seiner Zunge, während er die Anzahl der Rezitationen mit seiner ausstrahlenden Hand zählt. Seine Augen sind groß. Wisst ihr, dass die Augen von Mahaprabhu bis zu den Ohren gehen? Bis zu dem Ohr. Super cool. Seine langen Haararme gehen bis zu den Knien. Aber wenn er steht, es ist unglaublich nice, wenn er die Arme dann so öffnet und tanzt. Den langen Arm. Das hat Stil. Wann? Ja, wann wird er wieder auf den Pfad meiner Augen treten? Super, das war, wie gesagt. Also wir haben, das wollte ich damit mit diesen beiden Zitaten sagen, beim Chanten des heiligen Namens ist es wichtig, slow zu chanten und die Formalitäten der materiellen Welt kann man ruhig ignorieren. Es macht nichts. Denn Folgendes, jemand lebt erst dann, wenn er sich in Krishnas Dienst beschäftigt, sieht das Chanten der heiligen Namen beschäftigt alle Sinne in Krishnas Dienst. Die Hände, die beschäftigt sind in Krishnas Dienst, das ist eine wirkliche Hand. Die Hand zählt. Hare Krishna, Hare Krishna. Das ist die wirkliche Hand. Die Stimme, die in den Dienst des Herrn gestellt wird, erst diese Stimme ist eine richtige Stimme. Sonst ist es gar keine richtige Stimme, wenn man nur so bla bla bla, bra 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 erzählt. Der Geist, der Krishna erinnert, erst dieser Geist ist ein richtiger Geist. Die Augen, Ohren, durch die man den Herrn hört, erst solche Ohren sind richtige Ohren, sonst sind das ja gar keine Ohren, Schweineohren sind es. Oder Metallohren. Da findet gar kein richtiges Hören statt. Nicht und So, durch das Chanten des heiligen Namens werden alle unsere Sinne spiritualisiert und wir handeln auf der spirituellen Ebene. Wir werden wirkliche Menschen in einem spirituellen Sinne. Solange die spirituelle Seele in der materiellen Welt tätig ist, aber sich nicht in Krishnas Dienst beschäftigt auf der spirituellen Ebene, ist es gar kein richtiges Leben. Es ist ein totes Leben. Wie sagt doch das Bhagavata? Die Augen, die nicht den Herrn, die Deities sehen, sind wie was?
Augen auf
Faulfedern. Genau, den Augen auf Faulfedern. Da ist es kein Sehen findet da statt. Die Ohren, die nicht den Herrn, das Hören über den Herrn, was sind das nochmal für Ohren? Schlangenlöcher, Und die Beine, die nicht zum Tempel des Herrn gehen, sind Baumstümpfe. Fest verankert, fest verwurzelt. So, das Chanten des heiligen Namens ist deswegen so eine spirituelle Tätigkeit, weil alle unsere Sinne engagiert werden. Sprechen, hören und vor allen Dingen der Geist, ihr lieben Devotees, der ja immer konzentriert ist beim Chanten. Nicht? Das ist der Vorgang. Nun, das Besondere ist, dass das Chanten etwas getan wird, was auf der bedingten Stufe des Lebens ausgeübt wird, also unsere Stufe, und was auf der befreiten Stufe des Lebens aufgeführt wird. Mit anderen Worten, in dieser Welt chanten wir, aber auch in der spirituellen Welt chanten wir weiter. Es ist nicht so ein Vorgang wie andere Yoga-Vorgänge, die wir nur im bedingten Zustand tun, um etwas zu tun, um auf eine andere Ebene zu gehen. Und dann hören wir auf mit diesen Vorgängen und tun sie nicht mehr. Nein, das Chanten ist auf der bedingten Stufe der Fall und nützt einem auf der bedingten Stufe etwas und auch auf der befreiten Stufe. Und ich möchte ganz kurz noch darüber sprechen, wenn ihr noch könnt. Allerdings wartet mal, das wird jetzt natürlich ein bisschen philosophisch. Habt ihr noch Aufmerksamkeit? Könnt ihr euch noch ein bisschen... Ja? Macht's nichts, wenn es ein bisschen schwierig ist? Das wollen wir gerade, glaube ich. Ja. Also, gut. Ihr müsst mich ermutigen, sonst... Da gibt's nichts Schlimmeres, als wenn man von dem Thema selber begeistert ist und die Zuhörer gehen. Dann gibt's Fassaden. Was soll diese unmenschliche Tortur? Das ist also das Schlimmste, was es... Könnt ihr euch das vorstellen? Man ist total begeistert, es ist einem das Wichtigste und dann geht so eine Zuhörerschaft einfach, verabschiedet sich und zieht in den Nebel heraus, mit dem Nebel der Aufmerksamkeit. Ich glaube, man kann es ein bisschen verstehen. Ne? So, also, haltet durch. Auf dem bedingten Zustand ist natürlich Ajamil das Beispiel. Ajamil wurde einfach durch das Chanten Narayan, Narayan, völlig losgelöst vom materiellen Dasein. Das ist eine Sache, die passiert, wenn ihr richtig chantet. Ihr werdet losgelöst vom materiellen Dasein. Das ist sofort das Ergebnis. Man sagt, egal, was auf der materiellen Ebene läuft. So, dann als nächstes es ist wichtig zu wissen, wenn ein Devotee richtig chantet, auch auf der bedingten Stufe, gibt der Herr einen Schutz. Auch wenn man ein großer Sünder gewesen ist, kriegt jemand, der chantet, den Schutz des Herrn. Ich möchte euch einen total nektarhaften Vers vorlesen. Das Chanten der heiligen Namen des Herrn ist der beste Vorgang der Entsühnung für einen Dieb von Gold oder von anderen wertvollen Dingen. Dieser Vorgang ist auch der beste Vorgang, damit ein Trunkenbold entsühnt wird. Also ihm wird das Karma genommen. Und auch jemand, der seinen Freund oder Verwandten betrügt, dem wird auch das Karma genommen. jemanden, der einen Brahmana umbringt, ich weiß nicht, ob ihr euch mit dieser Tätigkeit schon beschäftigt habt, der wird entsühnt. Jemand, der Sex hat mit der Frau seines Gurus oder eines anderen Hochgestellten, auch er wird von Krishna beschützt. Es wird weggenommen. Es ist die beste Methode der Sühne für jemanden, der Frauen umbringt. Wow. Wer den König oder seinen eigenen Vater umbringt, der Kühe schlachtet und für andere sinnvolle Menschen. Einfach indem man die heiligen Namen von Lord Vishnu chantet, können solche sinnvollen Menschen die Aufmerksamkeit des höchsten Herrn erlangen, der sich folgende Gedanken macht. Weil dieser Mensch meinen heiligen Namen gechantet hat, ist es meine Pflicht, ihm Schutz zu geben. So ist es. Unglaublich. Das Chanten des heiligen Namens wird jedoch auch auf der, sagen wir mal, der befreiten Stufe empfohlen und es wirkt dort. Rupa Goswami hat einen total nicen Vers komponiert, der beschreibt, wie jemand auf der befreiten Stufe des Lebens chantet. Möchtet ihr das mal hören? Ein Augenzeugen, ein Erfahrungsbericht ist das. Tunde tanda viniratim vitanute tunda valilaptaye kana kroda kadambini gatayate kana budepya spriham ceta prangana sangini vijayate savendriyanam kriti no jane janita kiyat piyamritai krishne tivanatvai. Ich weiß nicht, wie viel Nektar die beiden Silben Krishna erzeugt haben. Wenn der heilige Name Krishnas gechantet wird, scheint es so, als wenn er tanzt im Mund. Dann kommt es natürlich vor, dass wir viele, viele Münder haben wollen. Wenn der Name durch die Ohrlöcher eindringt, wünschen wir uns Millionen von Ohren. Und wenn der heilige Name schließlich im Hofe des Herzens chantet, tanzt, überwältigt er dort den Geist und alle Sinne. Zu Deutsch gesagt, Rupa Goswami kostet Ekstase, die Bhava-Stufe, wo sich Krishna manifestiert im heiligen Namen. Er sieht Krishna auf der Zunge tanzen und im Inneren des Herzens. Wer ist Hari? Srimati Radharani. Krishna. Klar, Drama ist auch ein Name von Krishna. Der transzendale Lilas mit den Gopis in Vrindavan genießt. Der ist der Radha Raman, derjenige, der Radha mich erfreut. So, in dieser Welt, wenn wir Hare chanten, bedeutet das Radha. Wenn wir in der spirituellen Welt Hare chanten, bedeutet das Krishna. Ich hatte eben gesagt, wenn wir in der befreiten, wenn wir in der bedingten Ebene chanten, bedeutet es, wir werden den heiligen Namen auf der bedingten Stufe chanten, das heißt jetzt, aber wir werden ihn auch chanten in der befreiten Stufe des Lebens, das heißt in der spirituellen Welt. Ich möchte euch mal sagen, selbst die Gopis in Goloka Vrindavan chanten den Hare Krishna Mahamantra und meinen damit Krishna. Hare Krishna, oh Krishna, der du Hari bist, das heißt unser Herz gestohlen hast. Nicht Hare Krishna, so beziehen die sich auf Krishna. Aber in der materiellen Welt, sagt Shiva Goswami, beziehen wir uns auf Radha, wenn wir Hare sagen. Denn Radharani stiehlt, also Hare kommt von Harati, das heißt wegnehmen oder stehlen, den Geist von Krishna. Wir wissen, als der Radha-Tanz war und Srimati Radharani dann gedacht hatte, hier sind so viele Außenseiter, nur so viele, Krishna gibt mir nicht die gebührende Aufmerksamkeit. Dann ist sie weggegangen und Krishna konnte nicht weiter tanzen im Rasa-Lila, weil Radharani gefehlt hatte. Und sie ist, wo ist Radharani? Gesucht in den verschiedenen, in den Wäldern von Vrindavan, bis er sie schließlich gefunden hat. Insofern kann man sagen, Radharani ist Hari, denn sie nimmt den Geist von Hari, von Krishna weg. Ne? Außerdem ist sie Hari, also stiehlt, weil wenn Krishna Radharani sieht, kommt er so in Ekstase, dass ihm die Flöte aus der Hand rutscht. Und in der Ekstase kann es vorkommen, dass er einfach sich setzen muss und sich kurz das Bewusstsein verliert. Und dann nimmt Radharani die Flöte weg, spielt die Flöte und versteckt sie. Warum? Weil diese Flöte die Gopis stört. Sie können ja nicht ihre Haushaltspflichten erfüllen. Wenn die Flöte erklingt, geht alles durcheinander in ihrem Leben. Sie tun die Babys hin. Einmal hat eine Gopi aus Versehen das Baby in den Brunnen geworfen. Sie wollte eigentlich den Eimer in den Brunnen werfen, um Wasser zu holen. Nicht? Aber sie war so von dem Klang der Flöte verwehrt, dass sie das Baby reingeworfen hat. Keine Angst, liebe Loka Vrindavan, da kommen keine Sterbefälle auf. Nicht? Das ist nicht das Problem, aber er war total verwehrt. Weil diese Flöte so viel Unheil anrichtet, sozusagen, von diesem Standpunkt aus gesehen, dass die Gopis ganz verwirrt werden. Deswegen nimmt gerade die Flöte weg, fügt sich in den Kopf, wo jemand sie finden kann. Tja, weg. Radha heißt auch Hage, weil ihre Augen sind wie Harini. Harini heißt ein Reh. Ganz groß. Habt ihr schon mal Rehaugen gesehen? Ganz groß. So sind Srimati Radharanis Augen sehr groß und sehr nektarhaft. Und deswegen, Harini heißt sie auch, also Harini, wie ein Reh, sie heißt sie auch Hari. Yes, und ein anderer Grund, warum Radharani Hari heißt, ist, weil als Krishna den Aristasura-Dämon getötet hatte, wurde Radharani ganz blissvoll und sang ganz ekstatisch. Hari, Hari, Hari. Deswegen heißt sie auch Hari. Es gibt so viele Dritte. Jiva Goswami erklärt das immer in Einzelheiten. Mhm. Es ist, wenn wir uns in dieser materiellen Welt an Krishna wenden, sagen wir zuerst Hari. Das heißt, Srimati Radharani, du bist die Energie Krishnas. Du kannst uns zu Krishna bringen. Du kannst uns bei Krishna empfehlen. Bitte tu das. Deswegen wenden wir uns an Hari, an Srimati Radharani bevor. Wir wenden uns immer erst an die Energie Gottes. Radharani, bitte empfiehl du mich bei deinem Krishna. Denn wenn du das tust, habe ich Chance. Denn warum? Weil du, Krishna, sehr, sehr lieb bist. Aber in Goloka Vrindavan, wie ich sagte, wenn die Gopis chanten, dann rufen sie nach Krishna. Wenn Radharani zum Beispiel in Hare Krishna, wenn Krishna nicht erscheint, was macht Radharani dann? Sie chantet den Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna. In ihrem Trennungsschmerz. Als die Krishna von den Gopis verschwand, und auch von Radharani verschwand im Rasa-Tanz. Was taten da die Gopis? Sie machten Kirtan, heißt es im Bhagavata. Sie chanteten, sie gingen an die Yamuna und sagten, jetzt hilft nur eins. Tja. und chanteten so lange, bis Krishna plötzlich in seinem gelben Dhoti, er sah aus wie Madan Mohan, das heißt derjenige, der selbst den Liebesgott verwehrt, aus dem Wald kam. Hier bin ich wieder. Ich habe gechartet. Nicht? Also das Chanten des Heiligen Namens, darauf kommt es mir hier auch, ist nicht nur eine Praxis, die man irgendwie hier so runter exerzieren muss. Wir sind ja eingeweiht worden und haben jetzt diese 16 Runden im Pflichtgepäck und so weiter. Nein, nein, es ist etwas, was wir in der bedingten, aber auch der befreiten Zustand machen. Es ist etwas sehr Heiliges. Deswegen, meine lieben Devotees, wenn es uns ernst ist in unserem Krishna-Bewusstsein, müssen wir dazu kommen, unser Chanten zu reformieren, dass wir richtige Chante werden. Ein Devotee, der ernsthaft ist, kann es nicht tolerieren, mit solchen miserablen Runden durchs Leben zu gehen. Das wird uns Krishna nicht geben. Wir werden nicht Fortschritt machen. Wir werden sogar Vergehen machen. Und das spirituelle Thema ist weit weg. Ich sage das deswegen so eindringlich, und gestern habe ich ja auch schon angefangen damit, weil Folgendes ist: unsere Zeit, in die wir hineingehen, wird eine etwas schwierigere Zeit werden. Wirtschaftlich, ökologisch, zwischenmenschlich. Das Kali Yuga tut jetzt einfach einen Schlag dazulegen. Und wenn unsere Bewegung ist auch manchmal von Kali-Yuga-Erscheinungen peripheriert worden. Am Rande sind auch Dinge geschehen. Nicht? Mit den Devotees, die nicht dem Einfluss des Kali-Yuga standhalten konnten. Ich weiß nicht, ob ich schon davon gehört habe. Viele Devotees haben uns verlassen, haben Dinge gemacht, die man nicht mal im Film sieht, nicht? Weil sie wegzensiert werden. Nicht und so weiter. Kali Yuga ist eine sehr starke Angelegenheit. Und die einzige Möglichkeit für einen Devotee, hier heil durchzukommen und vor allen Dingen spirituell inspiriert durchzukommen, ist, wenn der Devotee anfängt, das ernst zu nehmen, dass Krishna erschienen ist in Form des Heiligen Namens und in dieser Art und Weise Gemeinschaft pflegen kann mit dem Heiligen Namen. Ich möchte euch nochmal diesen Vers vorlesen. Den könnt ihr sogar zusammen chanten, weil er so schön ist. Kali Nama Rupe Krishna Avatar Nama Hoite Haya Sarva Jagat Nishtara. Zeitalter des Kali ist der heilige Name des Herrn, der Hare Krishna Maha Mantra, direkt die Inkarnation des Herrn. Einfach indem man chantet, hat man direkt Gemeinschaft mit Krishna. Jeder, der dies tut, wird mit Sicherheit befreit. Krishna. Wenn man das einmal versteht, wenn das einmal durch unsere Wahrnehmung hindurchkommt, wenn wir da einfach mal, wenn es gelingt, dass die Oberflächlichkeit des materiellen Daseins für kurze Zeit weggeht und diese Sache halt klar erkennt, dann wird es möglich sein, im spirituellen Leben echte Fortschritte zu machen und auch ein glücklicher Devotee zu werden, selbst in Kali Yuga. Aber wenn das nicht verstanden wird, dann kann man so viel unternehmen, aber hat trotzdem nicht die Essenz getroffen von der spirituellen Praxis. So, hier bin ich an ein natürliches Ende. Hare Krishna. Ihr geht jetzt los? Alles gut? Wo geht ihr hin?
Heute nach Mainz.
Oh ja, ich gehe auch nachher zufrieden nach Mainz. Ja, da ist es. So.
Wundermensch. Und der wollte mich, kriegen. Wir gehen gleich danach. Alles Gute. Die Sanke Taneros. Viel Kraft vor allen Dingen. Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen? Die kleine Brille. Gibst du mir mal das Chaitanya Charitamrita das? Oder? Srimad Bhagavatam 1.2. Im Chaitanya Charitamrita ist da ein Band, ich sehe, ich glaube nicht, also ich kann es gut von hier aus sehen. Oh ja, gibst du mir mal noch Adi-Lieder wahrscheinlich, oder?
Nee,
Madhya-Lieder. Ich muss da auf dem Adelila-Text, also Kapitel 8, gucken, was ich glaube. Willst du mal schauen? Sonst könntest du auch das Buch in einem, also. Und da gibt es einen Schlurker, der heißt, dass man für viele Leben chanten kann, wenn man es mit Vergehen macht. Wird das gewünschte Ergebnis sich nicht einstellen. Ja. Man schändet man wie so ein Stein. Du kannst einen Stein mitten ins Wasser hinein tun. Sogar in Honigwasser. Das ist aber nicht besonders. Also Rosenhonigwasser, sagen wir mal. Und der wird immer ein Stein bleiben. Wenn der Kurz dann rauskommt aus dem Wasser, trocknet er sofort wieder aus. So ist es mit dem Bodhisattva. Nicht richtig angewandt haben. Eine Sache ist, wir haben, der Vorgang ist einfach und erhaben. Nun, mit diesen beiden Worten, einfach und erhaben, das sind sehr interessante Worte. Einfach heißt, ja, es ist eigentlich jedem zugänglich, etwas, was einfach ist, jedem zugänglich. Kartoffelscheren zum Beispiel ist relativ einfach, kann jeder theoretisch. So kann auch jeder diesen Vorgang ausüben, aber er ist auch sehr, sehr anspruchsvoll und sehr hart zur gleichen Zeit. Es ist ein Widerspruch. So viele Devotees in der Vergangenheit haben sich sehr auf dieses Wort einfach konzentriert und nicht auf das zweite Erhaben. Also wie Prabhupada das darstellte. Andere Erklärung ist, dass unsere Bewegung von vornherein, seitdem es sie gibt, den Anspruch erhebt, die Gefallensten aufzusammeln. Das ist echt ein Anspruch. Also laut Chaitanya Mahaprabhu, der besondere Unterschied zu allen Avatars ist, dass er nicht auf Qualifikationen achtet. Zur gleichen Zeit jedoch muss ein Devotee bereit sein, nicht mehr sinnvolle Tätigkeiten auszuüben. Wenn du mich aber ganz persönlich fragst, Nityananda Priya, wie ich mit diesen Dinge umgehe. Also ich will jetzt meine persönliche Antwort geben. Ich denke einfach, es ist so, dass wir haben einen sehr gefallenen Hintergrund. Wir sind Westler und zum Teil haben wir sehr schlechte Sanskaras, also Eindrücke und Charaktereigenschaften. Und wenn wir uns nicht wirklich aufrichtig bemühen, den Vorgang richtig anzuwenden, haben wir überhaupt keine Chance. Ein anderer Vorgang, der immer eine andere Antwort ist, damit dieser Vorgang richtig greift, muss man viel Qualifikation mit sich bringen. Darina, da bisu, nicena, taro, iba, verhishna. In religiösen Kreisen gibt es das, wenn man eine gewisse Zeit das praktiziert, dass man einen gewissen Stolz, sowas wie, ich würde mal sagen, religiösen Stolz entwickelt. Ich bin ein Devotee. Ich bin einer unter Milliarden. Ich bin das Juwel auf der Krone der Schöpfung, weil ich ein Devotee bin. Und dann kommt dieses Wort, wie gesagt, ich muss es mir jetzt langsam mal auswendig lernen, es ist ein so langes Wort, was dann kommt. Also so ein religiöser Stolz. Nicht? Und dann ist halt Krishna sehr, sehr weit auch entfernt. Krishna liebt es nicht, wenn seine eigenen Leute stolz werden. Das ist so ein Schlucken, gibt es nicht. Vielleicht kennt ihr es auch von eurem Leben, wenn man plötzlich so ein bisschen von ihm, wenn ein der Stolz sticht, so wie der Hafer, der einen sticht, plötzlich wird es sehr, sehr leer. Auf eisigen Höhen wird man von kalten Einsamkeitswind umblasen. Also so würde ich sagen, ein Mensch, der gefallen ist, zum spirituellen Leben kommt, aber und dann stolz wird. Und nicht den spirituellen Vorgang richtig anwendet, dann ist wirklich Trouble. Dann ist also ein riesen Trouble bricht dann aus in seinem Leben. Und ja, leider dann auch im Leben von anderen, die in seinem unbespannten Umkreis sind. Trotzdem geben wir jedem die Chance. Besonders uns selber sollten wir die Chance geben, Krishna bewusst zu werden. Olli?
Das heißt, dass man beim Chanten, also es gibt verschiedene Einstellungen, die man chanten soll, demütig oder auch halt, wenn man freudvoll chanten soll oder wie ein Kind das nach der Mutter hochgeht, wie kann man das vereinfachen? Oder und dann sich auch noch sozusagen konfigurieren?
Ja, genau. Ob es nicht ein bisschen viel wert. Du musst als erstes erstmal anfangen zuzuhören. Wenn du da, dann sollst man tun. Es ist so ein bisschen, ich vergleiche es immer gerne mit dem Autofahren. Ich kann also nicht Auto fahren. Für mich wäre das eines der kompliziertesten Dinge, zu gucken, zu schalten, das Gaspedal zu benutzen, die Kupplung, was noch, zu lenken, lenken nicht vergessen, nicht? Sonst geht es irgendwo hin. Und was dennoch, Kupplung, Rückspiegel schauen, bremsen, warum vergisst ihr das Bremsen? Das ist absolut wichtig beim Autofahren. Nicht? Also, so jemand, der aber Auto fährt, für den ist das, ich sehe das immer bei meinen Autofahrern, dann tun die Kassette rein, ich werde schon total wahnsinnig. Dann lesen sich nach hinten, holen die Karte, lesen in der Karte und oder noch schlimmer, einer hat immer gegessen, Riesenplate. Nee? Weil das ist kein Problem. weil er ist da, hat da ein bisschen Übung drin. Und ich denke schon, Kupplung, Bremse, Lenken, schon viel zu viel. Also Gas geben kann ich da nicht mehr. Also da hört schon alles auf. Nicht? Und so denkt auch ein Anfänger im Chanten. Also die richtige Haltung. Dann das Mantra, Jai Sri Krishna Chaitanya. Dann noch Nityananda irgendwie. Dann eine freudvolle Stimmung. Dann Abhängigkeit. Dann Trinada, Pisu Nityananda, mein lieber Mann. Wo soll das mit uns hingehen? Nicht? Und so. Aber das ist nur auf der beginnenden Stufe. Deswegen mach dir einfach, hör einfach erstmal zu, konzentriere dich. Yato, yato, nishalati. Wohin auch immer der Geist aufgrund seiner flatterhaften Natur hinwandert. Tato, tata. Yato. Vielleicht noch das eine Wort. Also von da muss man das, den Geist zurückholen. Nun, dann, wenn du anfängst zu, dann geht die Frage so los. Okay, ich soll zuhören und ich soll mich konzentrieren, das kann ich schon behalten. Dann kommt jetzt die nächste Frage, wie mache ich das? Und dann gehst du tiefer und tiefer in die Wissenschaft des Chantens ein. Am Anfang ist man wie ein Anfänger, da kann man nur eine Sache machen. Dann nachher die großen Acharyas, bei denen gehen plötzlich die Lilas von Krishna los. Meditieren über das Lila. Nicht in einer erzwungenen Art und Weise, sondern das Chanten, das kann ich euch wirklich sagen, ist eine Wissenschaft ohne einen Boden. Aber wir müssen erstmal durch das Nadelöhr hindurch. Meistens sind auf den Kitten, wie heißt das dann? Nebel. Das ist meine Erfahrung. Ob das eine Sabotage ist oder einfach das Vergessen von den angesteckten Blumen, das weiß ich manchmal nicht genau, aber ich habe jetzt gerade keine Nadel. Das Chanten ist wie ein Nadelöhr zuerst einmal. Du musst erst mal reinkommen. Und dann öffnet sich das ganze Spektrum. Ich meine, manchmal denkt man so, Hare Krishna, so einfach. Damit soll ich mein ganzes Leben leben, als spirituellen Prozess. Aber da ist unglaublich viel dahinter. Wenn man da tiefer reingeht, dann geht es unglaublich los. Man müsste erstmal reinkommen. Sofort, ich weiß deinen Namen. Jana Janmadion, kein anderer Name. Richtig?
Vielleicht gibt es den Unterschied zwischen kontrollierten Geist und gedrückten Geist.
Aha, wie würdest du den Unterschied definieren zwischen einem kontrollierten Geist und einem unterdrückten Geist? Ich würde sagen, der unterdrückte Geist, der regt sich immer noch und brodelt und ach, das war doch jetzt zu Ende ist. Ich würde alles, da ist das Buch, wenn ich das noch eine Runde und dann lese ich dieses Buch und nicht und so weiter, der ist noch nicht fixiert, der rumort praktisch wie eine Wespe in einem Glas, wo du so einen Deckel drauf getan hast. Nee. Während der andere Geist fixiert ist, ein besseres Wort, nicht Shalati, der ist einfach auf den heiligen Namen gerichtet. Und wenn immer er ausweicht, das kommt ja vor, dann sagt der Chant nicht gut. Er nimmt ihn zurück. Meistens kann im Chant einen fixierten Geist zu haben, bedeutet, dass man Ruchi hat, dass man einen Taste hat. An das, wo man einen Geschmack hat, da ist man total fixiert. Ich merke das immer, weil manchmal ist es so, ich höre im Karuna Bhavan gerne Vorlesungen und manchmal ist man so drin in der Vorlesung und will einer was und sagt, so und so und das und das und was? Man kann gar nicht zuhören, weil der Geist ja schon fixiert ist auf das, was man hört. Weil es einen so tief berührt. Ne? Bei mir ist es immer so, also leider nicht immer so, aber wenn das so ist, ich muss erst das Tape aufstellen, sonst kann ich gar nichts anderes machen. Man kann nicht aufstehen, man kann nicht reden, man kann nichts tun. Ne? Weil der Geist ist fixiert auf das. Der ist nicht mehr, sondern fixiert. Und dazu müssen wir kommen, wenn wir einmal immer unseren Geist so quälen. Nicht? Und einfach immer in eine bestimmte Richtung zwingen, dann geht das nicht. Nur der Taste, einen guten Schenken des Heiligen Namen, da muss man beten. Und muss sich einfach bemühen, die Vergehen zu vermeiden. Das ist ein Geschenk. Denn wenn wir das haben, Jana Janmali, dann ist die Schlacht gewonnen. Wenn wir den Taste haben. Aber bevor wir den nicht haben. Ja. Da würde ich einfach beten für Lord Chaitanya, die Leute nicht hören werden. Die können den Taste ja geben. Bei denen ist das ja. Die können das ja geben. Ne? Dafür. Verstehe nicht ganz, ob diesen Schutz Krishnas, ob man den jemals kriegen kann. Ich denke, zu einem großen Bestandteil haben wir alle schon den Schutz des Herrn erfahren in Situationen in unserem Leben, wo einfach durch das Einwirken Krishnas das Leben in eine andere Richtung hineingehen kann. Das ist schon ein Beispiel für den Schutz des Herrn. Ganz zu sprechen von physischen Dingen. Doch, ich denke, das ist etwas, was im Erfahrungsbereich von vielen von uns liegt. Schutz des Herrn. Ich bin mir sicher, ohne den Schutz des Herrn wären wir nicht im Krishna-Bewusstsein so aktiv, denn es ist ein Wunder im Kali-Yuga, ein Devotee zu sein. Also es stimmt schon, es ist ein Wunder. Es ist ein richtiges Wunder. Das heißt, es ist eher so, dass im Kali-Yuga jemand es ist eher wahrscheinlich, dass jemand ein Brahma wird, als dass jemand im Kali-Yuga ein Devotee wird. So, wir haben den Schutz in irgendeiner Weise. Gut. Dann haben wir jetzt 8:05. Herr Krishna, alles Gute, mach weiter so. Gestern ist mir aufgefallen bei Predigen, das war so eine unruhige Stimmung. Also es war für mich, vielleicht lag es daran, dass es das erste Mal auch, vielleicht war es auch mein etwas, sagen wir mal, kam ich nicht so durch, das gibt es ja auch, aber es war so eine Unruhe, also wie im Bahnhof. Also ich weiß nicht, ob ihr das auch so gemerkt habt. Irgendwie nach gestern da. Programm für mich zu bringen. Ich habe schon vor Anstrengung geschwitzt. Weil es ist so, wenn man die mentale Energie der Zuhörer, wenn die alle so durcheinander flitzen, und als Prediger muss man die ja nehmen und auf ein Thema halten. Das ist ja eine mentale Anstrengung. Nicht? Oh. Ich hörte dafür, dass wir jetzt ein neues, es ist ganz wichtig, dass wir, wenn wir so ein Programm haben, wie das Beitragsprogramm, auch sehen, dass immer wieder gute Leute kommen, die auch interessiert sind am spirituellen Leben. Es ist nicht schwieriger zu predigen zu jemandem, der eigentlich nicht interessiert ist, der einfach nicht vorankommen möchte in seinem spirituellen Leben, sondern nur so aus so einer sozialen Konvention heraus erscheint oder um Prasada zu essen. Da ist ganz wichtig, dass wir immer wieder sehen, dass wir neue Leute ansprechen. Das heißt, dass wir uns Zeit nehmen für die Leute, die interessiert sind und wirklich helfen, um weiterzukommen ins spirituelle Leben, sodass sie dann wirklich den vollen Nutzen ziehen können aus dem Krishna-Bewusstsein. Aber sonst, also ich will nur sagen, wie ist das aufgefallen gestern, sonst ist es immer so, dass eine sehr nette, also man braucht sich keine Sorgen zu machen, es kommen sehr gute Leute. Aber irgendwas, manchmal ist es auch so, man kann das manchmal als Prediger auch nicht so sehen, denn manchmal ist fast so der Einfluss der Sterne oder irgendetwas. War gestern Ekadasi? Nee, Ekadasi ist einmal so schwer. Vorgestern. Vielleicht ist er noch reingewirkt, der Ekadasi, auf den Mind der Leute. Es waren aber auch gleichzeitig wieder ein paar sehr nice Leute da. Das fällt einem immer auf. Wirklich. Ist doch gut, wenn wir Prediger ein bisschen Schwerarbeit tun, uns ganz gut. Werde eure Muskulatur einschlafen. Gut, alles Gute. Shila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Dope Mrandi Amiri Bo, 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 Dope Mrandi Amiri Bo,